Tanaha, ein Mensch, Jatu, zu jeder Zeit, Katanchana, irgendwie, Avrajet, unterzieht sich nicht, Mukunda Sevi, der Geweihte des Herrn, Anyava, die andere, Anga, o mein Lieber, Sankritim, materielle Existenz, Maran, sich erinnernd an, Mukundangri, die Lotusfüße des Herrn, Upaguhanam, umarmend, Unaha, wieder, Vihatum, gewillt aufzugeben, Ichet, Wunsch, Na, niemals, Rasagraha, jemand, der den Geschmack gekostet hat, Janaha, Mensch. Er schaut gerade, ob die Übersetzungsanlage geht, nicht, Herr Thomas Schlosser? Ja. Ach so, ja, gut. Gut, Thomas Schlosser, diese Vorlesung wird eine ganz ernsthafte Herausforderung an deine Übersetzungsfähigkeiten sein, weil ich viel Vorleseaktenschriften. Hast du genug Prasada gekappt gestern? Gut. Schön. Also. Wir gucken gerade, ob unsere Devotees noch sich einklinken. Soll ich einfach schon loslegen oder wie geht das? Ja. Also, Kinder. Mein lieber Vyasa, selbst wenn ein geweihter Shri Krishnas aus irgendeinem Grund fällt, erleidet er gewiss nicht das materielle Dasein wie andere, das heißt die fruchtbringenden Arbeiter und so weiter. Denn ein Mensch, der einmal den Geschmack der Lotusfüße des Herrn gekostet hat, kann nichts anderes tun, als sich immer und immer wieder an diese Ekstase zurückzuerinnern. Erläuterung. Ein Geweihter des Herrn wird ganz von selbst den Verlockungen des materiellen Daseins gegenüber gleichgültig, weil er Roshagraha ist. Das heißt, jemand, der die Süße der Lotusfüße Shri Krishnas gekostet hat. Es gibt ohne Zweifel viele Beispiele von Geweihten des Herrn, die durch schlechten Umgang gefallen sind, wie die fruchtbringenden Arbeiter, die stets für Entartung anfällig sind. Die fruchtbringenden Arbeiter sind stets für Entartung anfällig. Super gesagt. Also es sind Menschen, die einen materiellen Gewinn erzielen möchten. Sie tun alles für diesen Gewinn. Aber selbst wenn ein Gottgeweihter zu Fall kommt, darf er nie wie ein gefallener Karmi angesehen werden. Ein Karmi erleidet die Reaktion auf seine fruchtbringenden Handlungen, wohingegen ein Gottgeweihter durch vom Herrn selbst gesandte Strafen gebessert wird. die Leiden eines Waisenkindes und die des geliebten Kindes eines Königs sind nicht die gleichen. Ein Waisenkind ist wirklich arm, da es niemanden hat, der sich um es kümmert. Aber der geliebte Sohn eines reichen Mannes steht immer, obwohl es so scheint, als befände er sich auf der gleichen Ebene wie der Weise, unter der Oberhut seines mächtigen Vaters. Ein Geweihter des Herrn ahmt bisweilen aufgrund falschen Umgangs die fruchtbringenden Arbeiter nach. Die fruchtbringenden Arbeiter wollen über die materielle Welt herrschen. In ähnlicher Weise denkt ein neuer Gottgeweihter in seiner Torheit daran, materielle Macht im Austausch für hingebungsvollen Dienst zu erlangen. Ein solch törichter Gottgeweihter wird manchmal durch den Herrn selbst in Schwierigkeiten gebracht. Wenn der Herr ihm eine besondere Gunst erweisen will, kann es sein, dass er ihm alle materiellen Güter fortnimmt, worauf den verwirrten Gottgeweihten alle Freunde, Verwandten und Bekannten verlassen. Er besinnt sich dann durch die Gnade des Herrn und wird wieder auf den richtigen Weg gebracht, um seinen hingebungsvollen Dienst weiter ausführen zu können. Ein wunderschöner Text, ne? Wird hier von denen gesprochen, die aufgrund schlechten Umgangs aufs Neue zu Fall kommen. Aber es wird ein Unterschied gemacht zwischen dem materiellen Leben, was die gewöhnlichen Menschen führen, und dem sogenannten materiellen Leben, was diese Devotees führen, die zu Fall gekommen sind. Es ist nur ein sogenannt materielles Leben, weil, sagen wir mal, die Leiden eines Waisenkindes niemals genauso sind wie die Leiden eines geliebten Sohnes eines reichen Mannes niemals so sind wie die Leiden eines Waisenkindes. Das Waisenkind ist wirklich arm und der geliebte Sohn eines wohlhabenden Mannes ist nur anscheinend arm, kann immer wieder zurückfallen. Und das Besondere ist noch, dass Krishna da in diesem Devotee-Leid gegenwärtig ist. Ja. In der Bhagavad Gita, genauer noch im 6. Kapitel Text 41, wird auch gesagt, dass solch gefallenen Gottgeweihten die Möglichkeit gegeben wird, in einer Familie hochqualifizierter Brahmanas oder in einer reichen Kaufmannsfamilie wiedergeboren zu werden. Ein solcher Gottgeweihter ist nicht so vom Glück begünstigt wie einer, der vom Herrn bestraft und offensichtlich in eine Lage der Hilflosigkeit versetzt wird. Der Gottgeweihte, der durch den Willen des Herrn hilflos wird, ist in einer glücklicheren Lage als diejenigen, die nur in einer guten Familie geboren werden. Die gefallenen Gottgeweihten, die in guten Familien geboren werden, vergessen leicht die Lotusfüße des Herrn, da sie weniger vom Glück begünstigt sind. Also materielle Armut ist vorzuziehen der materiellen Reichtum. Der Gottgeweihte, der in eine hoffnungslose Lage versetzt wird, ist mehr vom Glück begünstigt. Warum? Denn er kehrt sehr schnell zu den Lotusfüßen des Herrn zurück, da er sich völlig hilflos fühlt. Reiner hingebungsvoller Dienst ist spirituell so genussreich, dass ein Gottgeweihter ganz von selbst das Interesse an materiellen Sinnen und Freuden verliert. Das ist das Zeichen der Vollkommenheit im fortgeschrittenen hingebungsvollen Dienst. Ein reiner Gottgeweihter erinnert sich ständig an die Lotusfüße Sri Krishnas und vergisst ihn nicht einmal für einen Augenblick, nicht einmal, wenn ihm dafür aller Reichtum der drei Welten angeboten würde. Nektar. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nivesesha Shunyavani Ascapyare Satane Jayati Krishna Chaitana Prabhu Nityananda Shri Advaita Garadhara Shivashari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mein lieber Vyasa, selbst wenn ein geweihter Shri Krishnas aus irgendeinem Grund fällt, erleidet er gewiss nicht das materielle Dasein wie andere, fruchtbringende Arbeiter und so weiter. Denn ein Mensch, der einmal den Geschmack der Lotusfüße des Herrn gekostet hat, kann nichts anderes tun, als sich immer und immer wieder an diese Ekstase zu erinnern. Yes. Dies ist also ein wunderschöner Text, der besagt, dass Krishna-Bewusstsein voll mit Rasa ist, das heißt einem spirituellen Wohlgeschmack. Der spirituelle Wohlgeschmack ergibt sich daraus, dass der Devoti Krishna-Bewusstsein kostet. Srila Bhaktivinoda Thakur hat hierüber einmal ein Lied verfasst, das so geht. Man hat eine erfolgreiche Geburt hinter sich gebracht. Wenn einem das Glück aufdämmert, dass man eine Vision von Krishna hat, und sei es nur ein einziges Mal, wenn das Jiva alle Täuschungen aufgibt, wird es in der Lage sein, Krishna mit den Augen des Herzens zu sehen. Kannst Krishna nicht mit diesen Augen sehen, die eine Lesebrille brauchen, sondern man kann sie mit den Augen des Herzens, Krishna mit den Augen der Bhava, der Krishna-bewussten Gemütsstimmung erkennen. Krishna Bhava Namrita Sangstha, da heißt es in Hindi. Wir sind die Sangstha, Sangstha heißt Gesellschaft von denjenigen, die Krishna Bhava, den Nektar von Krishna Bhava schmecken. Dann sieht man Krishna mit den Augen des Herzens. Er ist dekoriert mit einer Girlande aus Waldblumen und er liebt einfach seine liebevollen Aktivitäten in Vrindavan. Seine transzendentale Form ist an drei Stellen des Körpers gebeugt, also geschwungen. Und er spielt ganz klasse auf seiner Flöte. Er ist das Reservoir, der Inbegriff von so viel Wohlgeschmack. Und in ihm befinden sich alle tugendhaften Eigenschaften, alle Tugendeigenschaften, wie zum Beispiel große Barmherzigkeit, Liebe zu seinen Devotees. Er spricht alle Sprachen perfekt. er ist das Schönste. All diese Eigenschaften sind in Krishna gegenwärtig. Was für eine wunderschöne Form. Er macht ja das ganze Universum schon verrückt. Seine Ausstrahlung ist wie die einer frischen neuen Regenwolke. Sein Kopf ist dekoriert mit einer Faunfeder, und zwar einer riesigen. Und er hat ein Tilak aus Sandelholzsalbe auf seiner Stirn. Der sieht fantastisch aus. Ja. Er lächelt ganz weit ausladend. Wenn man ihn sieht, wie er unter einem Kadamba-Baum steht, dann kann man sehen, dass Krishnas Schönheit noch schöner aussieht als eine Bergmine von leuchtenden Saphiren. Herzlich willkommen. Da wird jetzt beschrieben, was passiert, wenn man diese Form Krishnas sieht. Ich sehe das und mein Geist wird ruhelos. Meine Füße können sich nicht mehr bewegen. Und ich habe alles vergessen über meine Familie und mein Leben in dieser Welt. Nachdem ich diese Form gesehen habe, bin ich bewusstlos niedergesunken und ein ganzer Brunnen von Tränen ströbt heraus mit ekstatischer Liebe von meinen Augen. Was für eine wundervolle Krone Krishna auf dem Kopf trägt. Was für eine wundervolle Flöte er in seinen Händen trägt. Was für eine wunderschöne Form, wie er dasteht, dreimal geschwungen. Der Nektar fließt aus seinen Lotusfüßen nur so hervor. Und es gibt einen Klingeling-Klang, der von den Fußglöckchen kommt. Ich nehme einfach die Form einer Honigbiene an und hoffe, dass ich mich immer in der Nähe seiner Lotusfüße aufhalten kann. Und zu diesem Zustand werde ich kommen, indem ich einfach die und immer die Herrlichkeiten von diesem Krishna singen und niemanden sonst verehre. Frau Prabhupada hat einmal gesagt, wir sollten einfach weiter chanten, statt Meetings, Entschlüsse, dann wieder anderen Entschlüssen, Revolution und dann keine Lösung, sollten wir einfach chanten. Hare Krishna. So, ihr könnt sehen, Bhaktivinoda Thakur sagt, das Leben eines Menschen ist dann erfolgreich, wenn er einmal eine Vision Krishnas hat im Herzen. Und in diesem Text wird hier auch davon geschrieben, wenn man Rasagraha hat, das heißt, die Lotusfüße oder die Süße der Lotusfüße Krishnas gekostet hat, dann kann kommen, was da will, aber man wird nicht aus seiner Position der Transzendenz des spirituellen Lebens geschüttelt werden. Wir haben jetzt ungefähr 7 Bhaktas oder 7,5 Bhaktas. Und diese 7,5 Bhaktas oder ob es 8,5 Bhaktas sind, fragen sich natürlich, wie kann ich mein Leben im Krishna-Bewusstsein führen? Nicht wahr? Wie kann ich dabei sein? Du musst Rasagraha werden, Frank. Den Nektar der Lotusfüßen Krishnas kosten. Das klingt jetzt sehr poetisch und wir denken so in unserem Schweizer Devotee-Alltag. Was? Den Nektar der Süße der Lotusfüße Krishnas? Komm jetzt mal, mach mal einen Punkt. Nicht, wie soll denn das gehen? Aber es ist wichtig. Wir sollten nicht vor lauter, sagen wir mal, Bedingtheit die Lösung für unsere Probleme übersehen. Wir müssen Krishna bewusst werden. Und in ein paar Tagen kommt der Monat, wo es ganz leicht möglich ist, der Kati-Monat. Habt ihr gesehen, wenn ihr draußen in den Mond schaut? Der nimmt ja jetzt immer zu. In ein paar Tagen wird er voll sein. Dann kommt der Sharad Purnima. Dann geht's los. Das ist das Startzeichen für alle ernsthaften Nektarsucher. Dieser Mond. Denn dann ist der Monat, in dem man am besten die Barmherzigkeit von Krishnas allerliebsten Devotee erreichen kann, sodass man Fortschritte machen kann im spirituellen Leben. Dieses Schmecken der Lotus, der Süße der Lotusfüße Krishnas, so poetisch wie es sich anhört, ist doch etwas, was Devotees immer gemacht haben. Ich besuche ja viele Devotees in meinem Leben und auch jetzt in der Schweiz komme ich mit vielen Devotees zusammen. Wenn sie dann sich sicher und ruhig fühlen, dann erinnern sie sich immer an ihre beste Zeit. Und das war die Zeit, wo sie einen Geschmack im Krishna-Bewusstsein haben. Das ist mir immer aufgefallen. Gestern haben wir Devotees gefragt, was ist das größte spirituelle Abenteuer, was ihr erlebt habt? Und sofort wurden, gingen die Augen alle suchend in die Luft, wie es bei intuitiven Menschen ist. Und sie erinnerten sich an irgendwelche sehr nice Umstände. Und man merkte, wie sie davon sprachen, dass das die Umstände waren, die sie am meisten bewegt haben. Der Geschmack im Krishna-Bewusstsein, wenn man ihn einmal gemacht hat, ist so stark, dass er nicht einmal vergeht, wenn man wiedergeboren wird und das vergessen hat. So, wenn das der Fall ist, dann sollen wir eine bewusste Bemühung machen, Krishna, unsere Anziehung zu Krishna zu vergrößern. Wenn in dem Nektarbuch Bhakti Rasamrita Sindhu werden Anregungen gegeben, die uns helfen, Krishna, also Liebe für Krishna zu entwickeln. Wollt ihr von diesen Anregungen hören? Weil das ist etwas, was sehr wichtig für euch sein wird, wie ihr Krishna bewusst werden könnt. Also, es gibt einige Dinge, schreibt Prabhupada, also das ist eigentlich von Rupa Goswami, aber er fasst es zusammen. Es gibt einige Dinge, die unsere Liebe zu Krishna anregen. Nämlich erstens seine wunderbare Erscheinung und tollen Eigenschaften. Zweitens seine ungewöhnlichen Taten und Spiele. Drittens seine wunderbare Erscheinung und sein Lächeln. Im dritten Kanto heißt es, man soll über das Lächeln Krishnas im Herzen meditieren, um frei zu werden von Leiden. Leidet ihr manchmal? Oder seid nicht so gut drauf? Einfach über das Lächeln Krishnas meditieren. Wird gesagt. Dieses Lächeln, heißt es, trocknet den Ozean der Tränen aus. Jeder von uns weint genau 64 Liter von Tränen. Das ist ein mittelgroßes Aquarium in seinem Leben. 64 Liter. Die Matajis manchmal bis zu 200 Litern oder 300 Litern, aber so durchschnittlich. Ist 64 Liter. So das Lächeln Krishnas trocknet diesen Ozean der Tränen aus. Hare Krishna. Super. Seine Kleider und Girlanden regen ekstatische Liebe zu Krishna an. Seine Flöte natürlich. Sein Büffelhorn. Seine Fußglöckchen. Sein Muschelhorn. Seine wie heißt denn das Muschelhorn von Krishna? Genau. Seine Fußspuren, wisst ihr, wie Akura? Das können wir uns nicht vorstellen. Fußspuren, wenn wir so Fußspuren von normalen Menschen zu sehen, so mit Stiefelabdrücken im Wald, das ist nicht besonders ekstatisch. Aber wenn man Krishnas Fußspuren sieht, das wird beschrieben im Krishna-Buch, Akura hat es direkt von der Kutsche runtergerissen. Schutsch. Und er hat seine Ehrbietung gemacht und seine Haare sträubten sich vor Ekstase. Da war was Besonderes mit diesen Fußspuren. Was noch?
Orte, an denen seine Spiele stattfanden, wie zum Beispiel Vrindavan. Merkt ihr das nicht? Ich glaube, alle waren schon in Vrindavan. Wenn man nach Vrindavan reinkommt, man ist total begeistert. Ananda Chaitanya hat jetzt den absoluten Kunstgriff getan, hat eine schöne Schüssel genommen und sie mit Vrindavan-Staub vollgefüllt. So, wenn du in die Wohnung kommst, kannst du deinen Kopf auf den Staub legen. Und wenn du rausgehst, auch. Absoluter architektonischer Kunstgriff. Das kann man ganz teuer verkaufen im Internet, denke ich. Diese Idee. Das mache ich auch im Karuna Bhavan. So, glaube ich, ist genial. Also, wenn man da zu den Orten hingeht, wo Krishna Spiele stattfanden, in Vrindavan, Prabhupada sagt, selbst ein gewöhnlicher Mensch, der zum Ufer der Yamuna geht, in Vrindavan, der wird etwas spüren. Seine Lieblingspflanze, Tulasi, erweckt ekstatische Liebe zu Krishna. Sein Geweihter kann auch ekstatische Liebe zu Krishna entwickeln. Die regelmäßigen Anlässe, sich seiner zu erinnern, Prabhupada sagt, ein solcher Anlass der Erinnerung ist zum Beispiel Ekadasi, der zweimal im Monat am 11. Tag nach Voll- und Neumond gefeiert wird. An diesem Tag fasten alle Gottgeweihten bis zum nächsten Morgen und chanten fortgesetzt von der Herrlichkeit des Herrn. So, wir wollen jetzt einige dieser Dinge hören, damit unsere Anziehung zu Krishna vergrößert wird und wir, komme was da wollen, im Krishna-Bewusstsein bleiben und niemals, selbst wenn wir durch einen unglücklichen Umstand mal so ein bisschen aus der Bahn geschleudert werden, dass wir immer wieder zurückkommen. Ich möchte als erstes etwas vorlesen über Krishnas bezaubernde Erscheinung. Vrindadevi, die von Krishna bevollmächtigt ist, sich um den Wald von Vrindavan zu kümmern. Sie ist sozusagen wie eine transzendentale Gärtnerin, könntet ihr sagen. Sie hat einmal das so beschrieben. Mein lieber Madhava, sagt sie zu Krishna, dein neu erfundenes Lächeln hat die Herzen der Gopis so betört, dass sie einfach unfähig sind, sich mitzuteilen. Krishna hat also einen neuen Stil des Lächelns gefunden. Sie sind verwirrt und wollen nicht mit anderen sprechen. Alle Gopis sind so sehr berührt, dass es ist, als hätten sie drei Tropfen Wasser über ihre Leben versprengt. Wenn jemand tot ist, dann tut man drei Tropfen Wasser auf ihn sprengen zur Reinigung. Sie sind also gestorben für die materielle, für alles andere. Alle Gopis sind so sehr berührt, dass es ist, als hätten sie drei Tropfen Wasser über ihre Leben versprengt. Mit anderen Worten, sie haben alle Hoffnung aufgegeben, weiterleben zu können. Prabhupada erläutert, nach indischer Sitte wird über den Körper eines Toten Wasser gesprengt. Die Worte Vrindas lassen daher vermuten, dass die Gopis von Krishnas Schönheit so betört waren, dass sie beschlossen, sich das Leben zu nehmen, weil sie ihre Empfindungen nicht auszudrücken vermochten. So viel Liebe, dass man es nicht aushalten kann, hat Madhavas neu erfundenes Lächeln. Wir können uns das nicht vorstellen, wie schön Krishna sein muss, dass die Wirkung, die er auf Menschen hat, alle total betört. Ich habe einmal, glaube ich, als ich Kind war, kam eine arabische Prinzessin auf die Insel, wo wir groß wurden, und die hatte zwei Leoparden an der Hand, eine links und eine rechts. Und die war so schön herausgemacht, mit schöner Aufmachung, schöner Prinzessinkrone, großen Augen, weiße Haut, und mit ihren Leoparden kam sie da so rein, dass also mein Cousin war da
Michael Stern hat bei den Rolling Stones Piano gespielt, das ist so ein wilder Sinnbefriediger gewesen. Und hat und der ist umgefallen, als er sie gesehen hat. Ich war ein kleiner Junge zum Glück, mit 8 Jahren merkt man das noch nicht so. Ich wollte nur mit den Leoparden spielen. So. Aber dem war das zu viel. Das war so, ich muss so einen Eindruck gemacht haben, dass es war in so einem Touristenferienort, ist einfach mal über die Promenade gegangen. Dass es ihnen wirklich die Sprache verschlagen hat. Ich will das nur so als, um euch darauf hinzuweisen, wie muss wohl Krishnas Eindruck wirken, wenn Krishnas äußere Erscheinung so ist, dass sich die Gopis das Leben danach nehmen wollen. Das ist unglaublich. So, jetzt werden wir noch mehr uns mit Krishna befassen. Jetzt werden wir über Krishnas Fußspuren was hören. Krishnas Fußspuren. Im 10. Kanto des Srimad Bhagavatam, 38. Kapitel, Vers 26, wird Folgendes berichtet. Hört. Als Akura, der Krishna von Vrindavan nach Mathura fuhr, die Fußspuren Krishnas auf dem Land von Vrindavan sah, nahm seine ekstatische Liebe zu Krishna so sehr zu, dass sich die Haare auf seinem Körper sträubten. Seine Augen überfluteten Tränen und in dieser Ekstase sprang er vom Wagen, fiel zu Boden und begann zu chanten: Wie wunderbar ist dies! Wie wunderbar ist dies! Ähnliche Gefühle drückten die Gopis aus, als sie zum Ufer der Yamuna gingen und Krishnas Fußspuren dort im Staub sahen. Wenn Krishna über den Boden von Vrindavan ging, prägten sich die Zeichen seiner Fußsohlen in den Staub des Landes ein. Diese Zeichen waren die Flagge, der Blitz, der Fisch, ein Stab zur Leitung von Elefanten und eine Lotusblume. All das war im Staub abgedruckt. Ich weiß nicht, ob ihr auch manchmal schon gewandert seid. Also klar, das ist der Schweizer Nationalsport, das werdet ihr schon kennen. Dann sieht man so in dem Waldboden so ein Profil von so Nike-Wanderturnschuhen, nicht? Und so. Aber hier geht es um Krishnas Lotusfußabdrücke. Und die sind so fantastisch. Stellt euch mal vor, da seht ihr einen Fisch, der euch anblinzelt. Ein Staub, ein Blitz seht ihr, eine Flacke und so weiter. Und es ist ja alles Chintamani, voller Bewusstsein. Das heißt, die Gopis waren bereits überwältigt, wenn sie nur diese Abdrücke auf dem Boden sahen. Jeder kann diese Anziehung an Krishna erfahren, wenn er nach Vrindavan oder Mathura geht. Die Orte dort bringen auch Anziehung zum Vorschein. Ein Gottgeweihter rief einmal aus: Oh, ich hatte bisher noch nicht die Gelegenheit, die wunderbaren Orte zu sehen, an denen die Spiele des Herrn stattfanden. Doch wenn ich nur den Namen Mathura höre, werde ich von Freude überwältigt. Da ist so eine transzendentale Kraft drin in diesen heiligen Orten, die mit Krishnas Lotusfüßen verbunden sind, dass man schon dadurch Nektar hat. Wisst ihr, wenn jemand auf dem Weg zur Ganga ist und er stirbt auf dem Weg und ruft dabei aus Ganga, Ganga, geht er zurück in die spirituelle Welt. War schon nur einfach in Kontakt mit dem Namen der Ganga zu kommen. So eine großartige Tat mit sich bringt. Ich lese noch 2 Dinge vor, dann ich weiß, man muss sich manchmal konzentrieren, wenn man das alles so wahrnehmen will. Und das ist manchmal vielleicht ein bisschen anstrengend. Es gibt auch besondere Tage der Erinnerung an Krishna. Das ist, wenn die Bodhis bewusst es lernen, diese Tage einzuhalten, dann werden sie auch Liebe zu Krishna entwickeln können. Könnt ihr mir ein paar Beispiele für diese Tage bitte nennen? Jamashtami. Gopunim. Es heißt, wer am Gopunim ein Bad in der Ganga nimmt, wird mit Sicherheit Liebe zu Krishna entdecken. Also verschiedene Festtage. Hier gibt es eine Aussage über Jamashtami. Es gibt viele Aussagen über die Festtage in Verbindung mit Krishnas verschiedenen Taten und Spielen. Einer dieser Festtage ist Jamashtami, der Erscheinungstag Krishnas. Dieser Jamashtami-Tag ist der größte Festtag für die Gottgeweihten und noch heute wird er mit großer Pracht in jeder Hindu-Familie in Indien gefeiert. Manchmal nutzen sogar Geweihte anderer religiösen Gruppen diesen glückverheißenden Tag und genießen die Feierlichkeiten an Jamashtami. Ekstatische Liebe zu Krishna wird auch an den Ekadasi-Tagen hervorgerufen, die ebenfalls mit Krishna verbundene Festtage sind. So, ihr habt jetzt von diesen Dingen gehört, aber ich sehe, dass noch nicht alle von transzendentaler Ekstase erfasst sind. Sai Gopal ist auch 2,5 Mal eingeschlafen, als er es gehört hat. Also hat ihn nicht so berührt. Das muss man feststellen. Das ist ein Dilemma für uns als bedingte Seelen. Wir wissen, dass die Anziehung für Krishna das allerwichtigste Gut in unserem Leben ist. Aber wir sind so wenig angezogen zu Krishna, dass wir einfach keinen Geschmack haben. Wir sind Aruchi. Leute, die keinen Ruchi haben, keinen Geschmack. Wenn du ein großes Festmahl hast, aber du hast Fieber, du bist fieberkrank, was nützt dir dann das Festmahl? Du sagst, nein, danke, später vielleicht. Was heißt, bloß nicht, ich übergebe mich schon, wenn ich das so sehe. So jemand, der vom Fieber des materiellen Daseins bedeckt ist, kann keine Anziehung an Krishna so leicht entwickeln. Es wird auch anders ausgedrückt. Die natürliche Neigung von Eisen ist es, angezogen zu sein zu einem Magnet. Aber wenn da Rost über den Eisen ist, wenn man so verrostet ist, welcome, Hare Krishna, come in, heft Ashan. Wenn das so da ist, dann ist diese Anziehung nicht möglich für einen Menschen. Es ist einfach nicht da. Was soll man in dieser Situation machen? In dieser Situation sollte man über die für uns wichtigste Eigenschaft Krishnas meditieren und auf sie hoffen. Die wichtigste Eigenschaft für einen Devotee in der materiellen Welt, der über Krishna meditiert, ist was? Welche Eigenschaft ist für uns am wichtigsten? Die Barmherzigkeit Krishnas, sagt Markus. Ohne diese Barmherzigkeit geht es nicht. Hare Krishna, welcome! Nice to see you! Ich möchte euch heute etwas über die Barmherzigkeit Krishnas vorlesen und dann werde ich euch entlassen. Also wie sagt man, dann ist die Vorlesung zu Ende, wollte ich sagen. Sorry, das habe ich falsch ausgedrückt. Krishna zeigte seine grundlose Barmherzigkeit, als er zu Großvater Bhishmas Heimgang erschien. Freund Heim ist ein Ausdruck für Tod. Während der Schlacht von Kurukshetra lag Bhishma Dev, der Großvater Arjunas, auf einem Bett aus Pfeilen, ehe er diese vergängliche Welt verließ. Als Shri Krishna, Maharaj Yudhishthira und die anderen Pandavas zu Bhishma Dev kamen, war Shri Krishna sehr dankbar Und bei dieser Gelegenheit sagte er zu dem Brahmana und Oberbefehlshaber Kripacharya: Großvater Bhishma hatte ein ganz, ganz schweres Leid in seinem Herzen. Eine schlimme Trauer. Durch die Umstände war er dazu verpflichtet, gegen Krishnas liebsten Freund zu kämpfen, Arjuna. Arjuna war sein Liebling, aber er musste mit ihm kämpfen. Das war ein Riesensieg. Ich möchte euch das mal darstellen. Später hat ja Großvater Bhishma angefangen, hat ja Unterweisungen im Mahabharata gegeben zu Yudhishthira. Und den da um ihn herumstehenden Brahmanas. Er war damals von 64 Pfeilen durchschossen. Und die waren durch ihn durchgegangen, aber waren nicht richtig durch ihn durchgeschossen. Einfach so, und er lag jetzt da drauf so. Das muss unglaublich schmerzhaft sein. Manche dieser Pfeile haben bestimmt Mama-Punkte erwischt. Mama-Punkt ist, wenn du den drückst, dann bist du schon ohnmächtig. Nicht? So, er lag da und hatte schon geblutet. So, dann hat er angefangen zu predigen. So ein großer Kshatriya, also nicht so ein gewöhnlicher Mensch, hat unbewegt einfach über Dharma gesprochen zu Yudhishthira. Yudhishthira hat ihm viele Fragen gestellt. Plötzlich hörte man ein hysterisches Lachen im Hintergrund. Alle schauten sich um, wer lacht denn da so? Und es war Draupadi. Es war eine total ernsthafte Situation. Der war auf dem Sterbebett, kurz vor seinem Heimgang, wie hier gesagt wird. Yudhishthira fragte, warum lachst du denn jetzt? Da lacht man doch jetzt nicht. Aber Draupadi hatte ein großes Problem. Das war eine Fehlleistung. Nicht? Und wenn man lacht manchmal hysterisch auf. Sie sagte, dieser Mann, schaut euch diesen Mann an. Als ich entblößt wurde in der Gemeinschaft von den Kurus, da habe ich gesagt, Bhishma, wie kannst du das tolerieren, dieses Unglück, dieses Unrecht? Was hat er getan? Einfach nur in eine Richtung geschaut. Jetzt erdreistet er es, über Mama zu stehen. Der ist doch überhaupt nicht qualifiziert. Sein Anatomie. Bhishma sagte, Prinzessin, hör mir zu. Du hast recht. Aber nicht mehr jetzt. Ich war Adami, als ich die Nahrung aß, die mir Duryodhana gab, wodurch er mich an seinen Königshof band. Er hat mich ja ausgehalten. Jetzt, durch die 64 Pfeile, ist das ganze sinnvolle Blut, was ich gebildet habe durch diese Nahrung, aus meinem Körper rausgegangen. Und jetzt kann ich über Dharma sprechen. Haribol, hör zu. Draupadi war. Ja, jetzt höre ich zu. Ne? Ihr könnt sehen, wenn jemand so redet, dann war das für ihn ein Problem, dass er auf der anderen Seite war. Das fand er nicht gut. Er war gut, wenn jetzt das ganze Blut raus ist. Ich bin rausgelaufen, jetzt ist alles weg. Und jetzt kann ich wieder normal sein. Ne? So, Großvater Bhishma sagt, auf dem Schlacht von Kurukshetra, er sagt jetzt zu Kripacharya, er sieht plötzlich Muschelhörner durch diese Leichen. Durch diese Leichenberge kommt ein glücksverheißendes Schein und er sieht Krishna, der auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra, was überstreut ist mit Leichen, auf ihn zukommt. Mit den Pandavas. Und er ist total in Ekstase. Er dreht sich um zu Kripacharya und sagt, mein lieber Kripacharya, sieh nur die wunderbare, grundlose Barmherzigkeit Shri Krishnas. Ich bin höchst unglückselig. Ich besitze keine Eignung. Ich kämpfte
gegen Krishnas liebsten Freund Arjuna. Ich versuchte sogar, ihn zu töten. Ich bin mit so vielen Fehlern behaftet. Und doch ist der Herr so gütig, dass er gekommen ist, um mich in den letzten Augenblicken meines Lebens zu sehen. Er ist von allen großen Weisen zu verehren. Und dennoch ist er so barmherzig, dass er gekommen ist, eine verabscheuenswerte Person wie mich zu sehen. Nektar. So, wenn ein Devotee hört, wie Krishna so barmherzig ist, dass er also ja selbst diejenigen, die gegen seine Devotees sind, noch aufnimmt, wenn die einen Gesinnungswandel haben, dann denkt er, da habe ich auch eine Chance. An einer Stelle, das werden ihr im Brihadbhagavatamrita-Seminar hören, sagt Krishna, jeder, der der Feind der Pandavas ist, ist auch mein Feind. Aufgetreten, und Krishna, das ist Krishnas empfindliche Seite. Wenn man gegen seine Devotees ist, das ist für ihn schlimmer, als wenn man direkt gegen ihn ist. Da ist Krishna total empfindlich an diesem einen Punkt. Gegen seine Devotees kommen, das kann man sich einfach nicht erlauben, gegen ihn zu sein. Da wird er so zornig, dass er in der Form von Nishinadev erscheint, Zorn personifiziert, um den Frevler an seinem Devotee Prahlad also einfach zu befreien. So, aber er ist selbst hier nochmal grundlos barmherzig und verzeiht. So, der Devotee kann so beten, Aparada Sahasranam, tausende von Aparadas habe ich getan. Es gibt keine verabscheuenswürdige Tätigkeit, die ich hier bei meinem unglücklichen Aufenthalt in der materiellen Welt nicht bereits schon mehrere Male ausgeübt habe. Aber du bist so barmherzig, Krishna, dass du einen immer wieder annimmst. Wenn der Devotee darüber meditiert, dann wird er glücklich und geläutert. So, ganz gleich was und wie, wir sollen irgendwie oder müssen irgendwie unsere Anziehung zu Krishna entwickeln. Ich möchte euch den Text nochmal vorlesen. Ein Geweihter des Herrn wird ganz von selbst den Verlockungen des materiellen Daseins gegenüber gleichgültig, weil er Rasagraha ist. So würde man in bengalischer Aussprache sagen. Das heißt, jemand, der die Süße der Lotusfüße Sri Krishnas gekostet hat. Das macht ein Devotee erst sicher. Erst dann seid ihr sicher, wenn ihr Geschmack an Krishna entwickelt habt. Und dafür gibt es Samstag und Sonntag das Seminar. Da muss man kommen. Dann kommt der Geschmack. Hier bin ich an ein natürliches Ende gekommen. Hoffentlich war es für euch eine aufbauende Vorlesung mit interessanten Themen, die relevant für das Leben sind. Habt ihr irgendwelche Fragen zu diesen Themen oder damit verbundenen Themen oder entfernten Themen? Du heißt, glaube ich, Daniel, ne? Ja. Martin sogar. Ja. Über Kati.
Ja. Ja.
Der Monat Kati. Also allen Monaten ist eine Form des Herrn zugeordnet, über die man meditieren kann. Krishna ist so barmherzig, dass er jeder Tag ist auch einer Form des Herrn zugeordnet. Sonntag ist der Tag Ramachandra. So gibt es bestimmte Monate, in denen dann eine bestimmte Kraft
auch gegenwärtig ist. Und der Kartik ist der Monat, der Krishnas liebster Devotee zugeordnet ist, nämlich Radharani. Nun, Krishna kann man erreichen, wie er selber sagt, durch die Barmherzigkeit seiner Devotee. Krishna sagt im Adi Purana, ich bin nicht wenn ein Devotee sagt, er ist direkt mein Devotee, so ist er nicht mein Devotee. Aber wer sagt, er ist der Devotee meines Devotees? Oh, er ist mein Devotee. So, Devotees wissen, dass sie sich um die Barmherzigkeit Radharanis bemühen, um auf diese Weise sofort Krishnas Barmherzigkeit zu erlangen. In Punkt 58 heißt es, eines der wichtigsten Zeremonien heißt Urja Vrata. Urja Vrata, das ist ein Gelübde, wird im Monat Kartik, Oktober, November gefeiert. Vor allem in Vrindavan gibt es ein besonderes Programm für die Tempelverehrung des Herrn in seiner Gestalt als Damodar. Damodar bezieht sich auf Krishna, der durch die Stricke seiner Mutter Yashoda gebunden ist. Man sagt, so wie Damodar seinen Geweihten sehr lieb sei, so seien ihnen auch der als Damodar oder Kartik bekannte Monat sehr lieb. Während des Urja-Vratas im Monat Kartik ist es besonders empfohlen, hingebungsvollen Dienst in Mathura auszuführen. An diese Sitte halten sich immer noch viele Gottgeweihte. Sie begeben sich nach Mathura oder Vrindavan und bleiben dort während des Monats Kartik, um während dieser Zeit besondere hingebungsvolle Dienste zu verrichten. In Padma Purana wird gesagt, der Herr mag einem Gottgeweihten Befreiung oder materielles Glück anbieten, doch nachdem ein solcher Gottgeweihter ein wenig hingebungsvollen Dienst verrichtet hat, vor allem im Mathura, während des Monats Kartik, möchte er nur noch rein hingebungsvollen Dienst erreichen. Die Bedeutung hiervon ist, dass der Herr gewöhnlichen Personen, die nicht ernsthaft sind, keinen hingebungsvollen Dienst gewährt. Doch selbst solchen nicht ernsthaften Personen, die hingebungsvollen Dienst entsprechend den regulierenden Prinzipien während des Monats Kartik und innerhalb des Bereichs von Mathura in Indien ausführen, wird der persönliche Dienst sehr leicht gewährt. So, was wir machen können im Monat Kartik ist, dass wir kleine Gelübde auf uns nehmen. Zum Beispiel können es einfache Sachen sein, Martin. Gestern haben wir darüber gesprochen in Murli, oder wie das heißt, Muri, ein Dorf in der Schweiz. Man kann sich zum Beispiel vornehmen, dass man die Runden, die man chantet, mit besonderer Aufmerksamkeit chantet in dieser Zeit. Außerdem ist es gut, wenn man jeden Tag Lord Damodar ein Lichtlein darbringt. Da brauchst du dich nicht für zu kümmern, das wird hier bestimmt angerichtet werden sollen. Lichtlein. Einfach jeden Tag. Auch Haushälter, wenn man zu Hause lebt, sollte man jeden Tag ein Giwik darbringen für Lord Damodar. Sehr nice, sehr machtvoll. Wird alle Dunkelheit eures Lebens vertreiben. Das ist das Urja-Vrata, das ist ein Gelübde, was man macht. Jeden Tag ein Giwik darzubringen. Es gibt ganz viele Gelübde in dem Tempel, wo ich das letzte Mal Kartik ausgeübt habe, hatten die so ein Licht die ganze Zeit brennen im Kartik. Damit Krishna den Weg findet zu einem. Super. Also alles Mögliche tun die, damit sie sich an Krishna erinnern können. Oder man kann auch, wenn man Service macht, wenn man, sagen wir mal, Sankirtan geht, sich vornimmt, im Kartik-Monat verteile ich mehr für Krishna und Radharani. Mache ich einfach. irgendwas Besonderes sollte man. Eine kleine Übung. Man kann auch ein bisschen Entsagung üben, dass man nicht so viel Sweets isst, dass man nicht immer so abgeschlagen morgens ist. Abgespannt und so. Also man kann so auch Essensgelübde einlegen. Diese Vipassanen, dass man nicht immer aus der Spur kommt. Aber als Bhakta Vipassanen sollte man nicht entsagen als Bhakta. Das ist unpraktisch, dann wird der Geist unzufrieden. Ja, beantwortet das die Frage? Irgendwas klar. Oder dass du dir einfach vornimmst, also am Kartik bin ich ohne Fehl bei der Mangelartik. Das wird mir einfach nicht passieren, dass ich den Wecker überschlafe. Also irgendwie sowas für Pharani, Krishna machen. Ihr werdet sehen, es kommt unglaublich was dabei zurück. Das merkt jeder sofort. Denke ich, oh no, dann mache ich jetzt schon so viel. Jetzt noch was dazu. Also ich bin wirklich schon, alle meine Kapazitäten sind ausgelastet. Mehr kann ich jetzt nicht, wirklich nicht tun. Aber du kannst zum Beispiel die Qualität in dem, was du machst, vergrößern. Gut. Hari Vansa. Weil die Spiritualität ist, wenn du dich in den Himalayas an Krishna erinnerst. Ne? Kommt wirklich auf das Bewusstsein drauf an. Prabhupada hat immer das Beispiel gegeben von dem Hund, was die Tulsi-Pflanze bewässert, aber nicht mit Wasser, sondern wie das eben Hunde machen, ne? Die Wasser lassen. Und das hatte überhaupt keine Achtung vor der Tulsi-Pflanze und hat deswegen keinen Nutzen durch seinen Kontakt mit. Die Himalayas sind deswegen besonders, weil es so viele Tempel sind, so viele Pastimes von Krishna und Krishnas Inkarnation und seinen Devotees, wo man sich daran erinnert. Allerdings haben die Himalayas auch, wenn jeder, der da reingeht, wird irgendwann mal merken, wie klein und unbedeutend er ist. Ist es nicht so an einer Chaitanya? Dann ist man da so und dann sieht man diese riesen Berge, die sich auftürmen, und dann sieht man sich selber mit seinem kleinen Geist, der immer noch normale Gedanken denkt. Und dann die Himalayas sind aber auch besonders, ich meine, weil da sind so viele heilige Orte drin, nicht? Und wer da denn längs geht, der spürt irgendwas. Ist in jedem Fall sehr erhebend. Ich habe sogar viele Bergsteiger dort gesehen, bei Gangotri. Die waren alle sehr offen für spirituelle Dinge. Ist mir wirklich aufgefallen. Sogar so ein Deutscher, der so ganz alleine so jetzt einen ganzen Monat sich dort aufhielt, um irgend so einen Bergriesen zu besteigen. Er musste immer erstmal auf und ab gehen, um den Organismus daran zu gewöhnen und weiße Luftkörperchen im Überschuss zu produzieren. War sehr aufrichtig interessiert an spirituellen Dingen. Ich habe mich dann mit ihm hingesetzt und ein sehr nettes spirituelles Gespräch geführt. Ja. Also, ja, die Himalayas sind schon besonders, weil da so viele heilige Tirthas sind. Krishna repräsentiert ja alles das, was wunderbar ist. Das ist die Logik der universalen Form. Von den Tieren ist er der Löwe, was noch von den Fischen ist, der Haifisch ist immer das Besondere, die größte Wirkung. Aber es geht eben darum, dass diese Dinge ziehen uns so und so schon an. Wer ist nicht angezogen vom Haifisch, also oder vom Löwen, also auch mit einem schreckenerfüllten Herzen ist man ja angezogen. Und dann soll man eben an Krishna denken. Man soll diese Anziehung umwandeln, um zu Krishna zu kommen. Es kommt also schon auf dieses Bewusstsein drauf an. Ja, Hermann? Ach so, sorry, Entschuldigung. Ja. Klar, müssen abgesprochen werden. Ja, Meetings sind das ist eine Art, wie Prabhupada sagt, das Wichtigste ist zu chanten. Das heißt aber nicht, dass man nicht auch manchmal weniger wichtige Dinge machen muss. Man muss auch, das Wichtigste im Leben ist sicherlich nicht zu essen, aber man muss essen. Oder es ist nicht zu duschen das Wichtigste im Leben, aber man muss jeden Tag duschen. So ist auch nicht das Wichtigste im Leben, Meetings zu haben. Das Wichtigste ist zu chanten, aber man muss Meetings haben und gute Meetings. Ich habe gehört, jetzt war hier ein sehr positives, sehr konstruktives Meeting am Montag, glaube ich, vergangenen Montag, und da sind sehr wichtige Dinge besprochen worden. Sehr wichtige Dinge für die Zukunft des Tempels und so weiter. Ja, das Wichtigste ist das Chanten, das soll durch dieses Zitat gesagt werden. This chanting should go on instead of meetings, resolutions, dissolutions, revolutions, and then no solutions. There should be chanting. So die Art, wie Prabhupada spricht. Da muss es wahrscheinlich, hat Prabhupada uns erinnert, dass wir hauptsächlich das Hauptaugenmerk auf Chanting richten sollen. Gut, es ist jetzt 9:07 und ich habe schon verdächtiges Magenknurren gehört aus den Mägen der Bhakta. Wir werden jetzt hier ein natürliches Ende nehmen. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Gaur.